Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Florian.
Hallo Nebras, wie geht's dir?
Oh, jetzt heute fragst du mich.
Ja, ich musste schnell sein, um meine Frage unterzukriegen. Es geht mir auch hauptsächlich darum, die Frage zu stellen und die Antwort ist mir auch wichtig.
Meinst du, es ist jetzt nur Höflichkeit oder was?
Nein. Dieses wie muss amerikanisierte ich das verstehen? How are you und der Rest ist eigentlich egal.
Das machen wir hier nicht.
Nee.
Nein, so, also, wie das ist dir? Gar nicht unser Stil. Uns ist das immer eine sehr wichtige Frage.
How do you do?
Mir geht es sehr gut, Florian.
Das ist schön.
Freut dich und mich sicherlich zu hören. So.
So ist es.
Und wir hoffen auch, dass es euch da draußen sehr gut geht, dass ihr ja Freude hattet an unseren bisherigen Folgen. Falls ihr zufällig heute das erste Mal dabei seid, wir sind Nebras Nami und Florian Barbour, Kinderärzte aus Düsseldorf, die hier zum Thema Kinder- und Jugendmedizin senden, besprechen immer hier Themen, ja, die wir uns entweder selber überlegt haben oder die sich vielleicht auch mal gewünscht worden sind und ja versuchen auch immer Themen auszuwählen, die ja kindergesundheitlich relevant sind, so dass viele vielleicht auch Kontakt haben damit und auch ja davon profitieren können, vielleicht um Sachen in der Vergangenheit besser zu verstehen, die passiert sind oder für die Zukunft gewappnet zu sein. Und so haben wir heute ein Thema ausgesucht, wo ich glaube, fast keiner jemals dran vorbeikommt, weder als Eltern noch selber als Patient. Ja. Es soll nämlich um Magen-Darm-Infektionen gehen. So nennen wir das im Volksmund natürlich gerne, medizinisch gerne auch Gastroenteritis genannt. Langes, kompliziertes Wort. Und eben diese Magen-Darm-Infektionen, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr breites Spektrum, wie sich das bei Kindern auch mal präsentieren kann. Und gerade hier kann es wirklich alles geben von ja fast schon Notfallsituationen bis zu völlig harmlos. Und um das besser einzuschätzen, wollten wir heute da mit euch ein bisschen genauer drüber sprechen. Ist wahrscheinlich aus deiner Erfahrung als vierfacher Familienvater auch so, dass Kinder sowas doch mal schnell mitnehmen, oder?
Also zum einen ist es meine Erfahrung als Arzt, dass man es schnell mal mit nach Hause nimmt. Das passiert, glaube ich, jedem jungen Assistenzarzt so nach der einen oder anderen Nachtschicht in der Notfallambulanz mal, dass man einen Tag später merkt, oh, da ist jetzt ein Virus mit aufgeschnappt worden. Also da, wenn da mal was schiefgegangen ist mit der Hygiene sozusagen, dann kann das natürlich sein. Und die Kinder sind da ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen darf, im Kindergarten, bei der Tagesmutter, in der Schule. Da gibt man sich ja nicht nur die Klotür oder Klinke der Klotür in die Hand, sondern damit auch vermeintliche Erreger. Und dann kann es auf jeden Fall dazu kommen, dass das um sich greift und dass das auch eine ganze Familie innerhalb von wenigen Tagen mal flach legt. Und du hast schon gesagt, das kann manchmal ganz harmlos sein. Man hat ja den Eindruck, bei Erwachsenen dauert so ein Tag, wo man alles von sich lässt und dann geht's wieder, dann erholt man sich. Bei Kindern ist das schon, finde ich, aus meiner Erfahrung langwieriger. Und insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt, den wir da heute ansprechen, und eine ganz wichtige Erkrankung, die auf der ganzen Welt große Bedeutung hat. Natürlich auch in den nicht so entwickelten Ländern, da ist das ein richtiges Problem, wenn da Epidemien um sich greifen. Und aber auch bei uns in den einzelnen Familien ist es natürlich auch schwierig.
Ja, man erkennt immer, dass man in einem relativ wohlhabenden Land lebt, wenn Durchfallerkrankungen nicht so gefährlich sind. Mhm. Eben, wenn man dann in die Welt guckt. Ich meine, Durchfallerkrankungen sind die häufigste Todesursache für Kinder weltweit. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Also ich nenne es jetzt extra Durchfall. Gastroenteritis kann ja auch mit Erbrechen zu tun haben, aber es ist vor allem der Durchfall, der das Problem ist. Cholera, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist eine Erkrankung, die wir hier in Deutschland natürlich nicht haben, nicht sehen. die aber in anderen Teilen der Welt, gerade mit hygienisch schlechten Standards, wo Wasser getrunken wird, was lange irgendwo rumstand oder aus irgendwelchen Quellen gefischt wird, in denen große Verunreinigungen sind, Kinder gesundheitlich sehr, sehr gefährden kann. Und da sind wir zum Glück von befreit. Dennoch kann aber auch in Deutschland mal eine Gastroenteritis für ein Kind gefährlich werden. Und bevor wir so in das Thema einsteigen, finde ich, kann man da schon mal die erste Grundregel zu dem Thema fallen lassen, nämlich umso kleiner das Kind ist, umso schneller kann so eine Magen-Darm-Infektion dann doch kritisch werden. Größere Kinder können natürlich auch mal knackig krank werden, aber als Faustregel kann man sich's dennoch merken, dass größere Kinder, gerade wenn es so Richtung Schulkindalter, aber auch Jugendliche, dass die mehr Reserven haben, dass das meistens etwas länger dauert, bis die wirklich zu krank sind, als dass man das noch zu Hause irgendwie handeln kann. Neugeborene ganz vor allem, aber auch Säuglinge und ganz kleine Kleinkinder, die können dann doch relativ schnell abbauen, relativ schnell in so ein Loch rutschen, aus dem sie dann alleine nicht mehr rauskommen und dann doch medizinische Hilfe brauchen. Aber vielleicht fangen wir erstmal an, was denn überhaupt so Symptome einer Magen-Darm-Infektion sind. Das ist relativ leicht zu beantworten.
Genau, und das bringt uns auch zu dem Punkt, was ist eigentlich so eine Magen-Darm-Infektion? Wie kann ich die denn fassen oder definieren? Ist jeder Durchfall gleich eine Magen-Darm-Infektion? Brauche ich Erbrechen dabei? Muss ich Fieber haben? Etc. Das sind alles Fragen, die natürlich die Erkrankung selbst irgendwie definieren. Und hier kann man sagen, dass die definitionsgemäße Bescheinigung einer Magen-Darm-Infektion die ist, wenn es plötzlich zu einer verminderten Stuhlkonsistenz kommt, also wenn die Stuhlkonsistenz sich von normal geformt, wie es hoffentlich ist, zu in Richtung flüssig bewegt und die Stuhlfrequenz sich erhöht. Das ist zum einen, sollten das dann mehr als 3 pro Tag sein oder mehr als 2 häufiger, als es vorher der Fall war. Also wenn ich vorher schon 2-mal am Tag aufs Klo ging, dann ist nicht gleich das dritte Mal die Gastroenteritis, sondern es muss mehr als 2-mal häufiger sein. Und ich muss nicht unbedingt Erbrechen dabei haben und ich muss nicht unbedingt Fieber dabei haben, aber sehr wohl sind das häufig Begleitsymptome dieser Magen-Darm-Infektionen und werden da auch bei den Kindern häufig dann gesehen.
Ja, ich glaube, diese Formbarkeit des Stuhls ist sehr wichtig. Ich glaube, da gibt's natürlich auch Zwischenstufen, aber man merkt dann schon irgendwann, wenn er nicht mehr geformt ist. Also es muss ja nicht immer pures Wasser sein, aber es kann ja schon so sein, dass man merkt, ja, es ist schon sehr breiig, also wirkliche Form hält das nicht mehr ein. Dann kann man schon auch von Durchfall oder wie man medizinisch sagt, Diarrhoe schon sprechen. Genau. Erbrechen ist, hast du richtig gesagt, nicht immer ein Symptom. Andersrum gibt's es aber auch, dass man mal nur erbricht und eben keinen Durchfall hat. Das kann auch manchmal sehr quälend sein für die Kinder, gerade wenn das Würgen, dieses Erbrechengefühl eben nicht mehr gekoppelt ist an Mageninhalt, sondern einfach nur noch ganz von alleine kommt, ohne dass noch was drin ist. Also das haben wir auch schon häufig erlebt, ist wirklich für die Kinder auch eine Pein, muss man sagen. Genau. Was natürlich auch noch manchmal dabei sein kann, ist Fieber. Also ein Magen-Darm-Infekt kann auch mal fieberhaft sein, muss er aber nicht. Also viele Kinder haben gar kein Fieber. Und natürlich ist häufig auch so eine Appetitlosigkeit und Trinkschwäche dabei. Es gibt Kinder, die können das gut also wegstecken, sodass sie dann zum Beispiel zwischen den Episoden dennoch Appetit haben, dennoch trinken. Das ist auch meistens dann eher so ein Zeichen dafür, dass man das dann doch gut alleine auf die eigene Faust irgendwie auskurieren kann. Aber viele können dann auch wirklich gar nichts mehr in sich behalten und dann ist der Appetit natürlich dann auch schnell weg. Und man kann auch dadurch dann in so einen gewissen kleinen Teufelskreis reinkommen.
Vielleicht noch einen Schritt zurück, weil wir jetzt gerade schon die Stuhlfrequenz und auch die Konsistenz genannt haben. Es fragen sich vielleicht auch einige, was ist denn eigentlich normale Stuhlfrequenz? Gerade wenn es das eigene Kind ist, so ein Säugling, der kann wirklich häufig am Tag Stuhlgang haben. Ist das noch normal oder nicht? Das ist auch eine Frage, die häufig an den Kinderarzt gestellt wird. Also ein gestillter Säugling kann wirklich bis zu 10-mal am Tag Stuhl haben und das ist normal, gerade so nach den Stillmahlzeiten. Also da braucht man sich keine Sorgen machen, wenn der Rest in Ordnung ist. Andere Kinder, die dann schon älter sind, haben deutlich seltener Stuhlgang. Das geht bis dahin, dass man ein- bis zweimal pro Woche nur Stuhlgang hat. Jetzt nicht beim Säugling, das darf man jetzt nicht vermischen. Aber ältere Kinder haben dann teilweise, wie gesagt, nur ein- bis zweimal pro Woche. Und das ist das Spektrum der normalen Stuhlfrequenz, die somit sehr individuell ist. Und das kennt ja jeder auch von sich. Das ist ja auch nicht kinderspezifisch. Das ist auch bei Erwachsenen so. Da, bei dem einen ist so, bei dem anderen so. Also da gibt es auch keine klare Linie, wo man sagt, okay, das ist krankhaft und das ist normal oder gesund.
Vielleicht zu dem Punkt kann man nochmal einige Folgen zurückspulen in unserem Podcast zur Folge über Obsipation, wo wir auch eine nette Kollegin, Gastroenterologin bei uns zu Gast hatten, die Dr. Georgia Ortner. Da haben wir auch über Stuhlfrequenzen gesprochen, was okay ist und ab wann man, da ging es eher um Obsipation, wann es zu selten ist, aber da haben wir das Thema auch nochmal genannt. Wie entsteht überhaupt bei der Magen-Darm-Infektion überhaupt dieser Durchfall? Das ist vielleicht auch nochmal was, das man sich so bildhaft vorstellen muss. Was sind überhaupt die Auslöser? Häufigste Auslöser sind ja am ehesten Viren. Manchmal können es auch Bakterien sein und eher selten können es auch Parasiten sein, die vorkommen. Und richtig, richtig selten, das ist nochmal unter den Parasiten eine eigene Gruppe, gibt es auch mal Würmer, die das auslösen können. Hab das auch schon mal erlebt, dass Kinder, die Würmer hatten, dann auch imponiert haben mit Durchfall. Es hängt ein bisschen davon ab, ob man ja eher ein paar Würmer hat oder richtig viele. Das kann damit auch korrelieren. In der Summe führen all diese verschiedenen möglichen Erreger dazu, dass sich die Darmschleimhaut entzündet. Und wenn diese Darmschleimhaut entzündet ist, man kennt das so von der Nasenschleimhaut, wenn die entzündet ist, dann fängt die an zu triefen. Dann läuft viel Flüssigkeit raus. Und so wie die Nase läuft, so habe ich mir das immer vorgestellt als junger Arzt, läuft irgendwie der Darm. Und die Flüssigkeit sammelt sich dort an. Auch die Schleimhaut des Darmes, wenn sie gereizt ist, kann eben das, was man zum Beispiel getrunken hat oder die Flüssigkeit aus dem Essen, nicht mehr gut aufnehmen, sodass die auch noch zusätzlich im Darm verweilt. Und so entsteht es, dass einfach der flüssige Anteil, der Wasseranteil am Stuhl immer höher wird, sodass dann wirklich am Ende unten der Durchfall rauskommt. Und wenn man sich das so bildlich vor Augen vorstellt, dann merkt man auch natürlich, dass das auch einen gewissen medizinischen Sinn hat, genauso wie die Nase läuft, damit dann auch die Viren aus der Nase rauskommen, läuft ja auch irgendwie die Flüssigkeit im Darm zusammen, damit diese Erreger vermehrt und verschnellert ausgeschieden werden können aus dem Darm. Also ein gewisses Maß an Durchfall ist ja auch für irgendwas gut. Natürlich kann man es nicht immer kompensieren, aber so erkläre ich es immer Eltern, die schnell fragen, ja, gibt es ein Medikament, womit ich den Durchfall sofort stoppen kann? Das ist nicht immer der richtige Weg, weil man möchte natürlich auch, dass die Erreger den Darm wieder verlassen, dass der Darm sich dann auch erholen kann. Und dafür ist ein gewisses Maß an dünnem Stuhl einfach auch hilfreich, genauso wie auch manchmal Erbrechen hilfreich sein kann, um Dinge aus dem Magen rauszubefördern, die dort nicht mehr hingehören oder den Magen zu sehr reizen. Und so sollte man nicht komplett gegen die Symptome ankämpfen, sondern eher, so finde ich das, bei einer Magen-Darm-Infektion, sie begleiten, sie ausgleichen, sodass das Kind halt gesund werden kann.
Ja, und was möchte man nicht, wenn der Darm voller flüssigem Stuhl steht, natürlich mit irgendwelchen Medikamenten da rangehen, die dann vielleicht die Darmmotilität, also die Beweglichkeit des Darms, die Peristaltik lahmlegen und dann bleibt die, hätte ich jetzt fast gesagt, bleibt da drinnen stehen und kann sich nicht mehr weiter bewegen. Die Erreger können sich vermehren. Das Ganze ist ein Milieu, das natürlich nicht förderlich ist für einen gesunden Darm, für die Bakterien, für die gesunden Bakterien, die man im Darm braucht. Also es ist, wie du sagst, schon notwendig, dass das Ganze auch ausgeschieden wird. Wie man rangehen kann, ist, dass man diese Flüssigkeitssekretion so ein bisschen abmildert. Da kommen wir bei der Therapie und bei den Medikamenten dann dazu. Das gibt's schon. Aber das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen oder von jetzt auf gleich hilft oder wirkt. Deshalb ist der Durchfall eins der Symptome, die man eigentlich so in der Medizin fast am schlechtesten behandeln kann und wo man nur sagen kann, okay, die Flüssigkeit, die geht jetzt da über den Darm verloren und die wichtigste Aufgabe und das Hauptaugenmerk muss darauf gelegt werden, dass der Flüssigkeitsverlust, der dadurch entsteht, dass der so gering wie möglich gehalten wird und so gut wie möglich ausgeglichen wird. Weil der Flüssigkeitsverlust ist das, was die Magen-Darm-Infektion so gefährlich macht. Dadurch hat der Körper zu wenig Volumen, zu wenig Flüssigkeit an Bord. Und das ist schlecht für den ganzen Körper und für die viele Organe. Und das muss ausgeglichen werden. Und wenn das nicht gelingt, wird's schwierig. Und je kleiner das Kind ist, das hattest du auch anfangs schon gesagt, je kleiner das Kind ist, desto aufwendiger und desto schwieriger ist es, auch diesen Flüssigkeitsverlust dem gegenzuwirken. Und deshalb ist da bei kleineren Kindern besonders Vorsicht geboten, damit der Punkt nicht übersehen wird, wo einfach diese Dehydratation, also die der Verlust der Flüssigkeit dann auch schon sich bemerkbar macht.
Sehr gut, dass du von der Dehydratation gerade schon sprichst, weil ich wollte als nächstes gerne darauf eingehen, was denn Zeichen sind, dass man sowas vielleicht auch als Laie von außen erkennen oder feststellen kann. Denn häufig wird ja die Frage gestellt, woran kann ich das merken, dass mein Kind vielleicht jetzt zum Arzt oder in die Klinik gehen muss. Und es gibt so gewisse Dinge, die sich abzeichnen. Zum einen, wenn der Körper ja wenig Flüssigkeit hat, ist zum Beispiel die Mundschleimhaut sehr, sehr trocken. Also wenn man in den Mund reinschaut und mit einem Lämpchen reinleuchtet, sieht man ja häufig eigentlich so einen Flüssigkeitsfilm auf den Schleimhäuten, der so ein bisschen glänzt. Das fehlt dann zum Beispiel, dann sieht man, wie richtig trocken das alles ist. Die Zunge sehr trocken ist, die Lippen sehr, sehr trocken und spröde sind. Und bei ganz kleinen Kindern gibt es sogar dieses, finde ich, sehr eindrückliche Zeichen, dass sogar manchmal die Kinder weinen, ohne richtig Tränen zu bilden. Also wenn dann wirklich nicht mal mehr genug Flüssigkeit für Tränen da ist, dann ist das schon ein eindrucksvolles Warnsignal. Was man auch gut machen kann bei sehr, sehr kleinen Kindern, ist einmal mit der Hand über die Fontanelle zu tasten, gerade im ersten Lebensjahr gut machbar. Da kann man bei einem sehr schweren Flüssigkeitsmangel auch mal eine sogenannte eingesunkene Fontanelle ertasten. Also normal ist die Fontanelle ja relativ prall und elastisch und so auf einer Ebene mit dem Schädelknochen. Und wenn dann diese Fontanelle eher eingesunken ist, dann ist das eben ein Warnsignal, dass da wenig Flüssigkeit an Bord ist. Die Flüssigkeit wird ja auch im Gehirn gebraucht, um das Gehirn zu polstern. Und dann kann man daran merken, dass zu wenig Flüssigkeit da ist. Das geht bei älteren Kindern natürlich nicht mehr so gut. Und manche Kinder haben von Natur aus eine etwas niedriger sitzende Fontanelle. Aber wenn man das sonst anders kennt und richtig merkt, wie das dieses Mal anders ist und nach unten so herabfällt, dann ist das ein gutes Zeichen. Was man auch machen kann, ist die Haut mal zusammenzustreifen, so eine Hautfalte mal zu bilden. Ist auch manchmal ein Zeichen, wenn die Falte stehen bleibt, wenn sie dann eben die Haut nicht mehr so schön elastisch zurückschnellt, nachdem man eine Falte gemacht hat, dann spricht das auch dafür, dass dort zu wenig Flüssigkeit drin ist. Und wenn es richtig, richtig schlimm ist, dann merkt man das auch am Bewusstsein des Kindes. Das nennen wir ja immer Vigilanz in der Medizin. Wenn die vermindert ist, wenn das Bewusstsein eingeschränkt ist, dann ist das natürlich ein ganz, ganz deutliches Warnsignal. Aber kommt eher später, sollte man eigentlich nicht so lange warten, dass das auftritt. Sollte es aber so sein, ist das definitiv ein Signal, wo man gar nicht mehr den Weg über den Kinderarzt in der Praxis gehen sollte, sondern vielleicht tatsächlich, wenn es nachts ist, in die Klinik stapfen sollte.
Ja, und das ist es eigentlich schon, was der Kinderarzt alles sehen und wissen muss, um diese Diagnose zu stellen. Man braucht da keine aufwendigen Blutuntersuchungen, keine aufwendigen mikrobiologischen oder virologischen Untersuchungen. Klar kann man in den meisten Fällen den Erreger, könnte man identifizieren, aber das ist gar nicht notwendig in den allermeisten Fällen, weil es grundsätzlich um die Erkrankung geht und darum, das dann zu therapieren oder auszugleichen. Und ob das jetzt ein Norovirus oder ein Rotavirus oder ein Adenovirus war, ist eigentlich unerheblich für den Einzelnen. Wann es nicht unerheblich ist, ist, wenn es zu sogenannten Massenausbrüchen kommt, also in Schulen zum Beispiel oder in Einrichtungen, wo plötzlich 10, 20, 30 Personen oder Kinder davon betroffen sind. Da macht es schon Sinn, auf Erregersuche zu gehen und zu gucken, was hat das jetzt ausgelöst. Aber für den Einzelnen, der jetzt mit einer Magen-Darm-Infektion zum Kinderarzt geht, ist es unerheblich. Und wie gesagt, im Blut gibt es jetzt auch nicht wirklich oder gar keine Parameter, die uns da großartig weiterhelfen. Es gibt Viren, die bewirken erhöhte Entzündungsparameter. Die meisten Viren tun das nicht. Insofern hilft uns das auch nicht wirklich weiter. das Blutbild sollte auch unbeeinträchtigt sein oder so ein bisschen verschoben durch die Infektion, aber auch nichts Wegweisendes, sodass, wie gesagt, jetzt keine großartige diagnostische Keule hier nötig ist.
Was man machen kann, wenn der Weg sogar bis in die Klinik schon geführt hat, ist, dass man so eine Blutgasanalyse vielleicht doch noch macht. Das ist so eine relativ schnelle Untersuchung, die einem anzeigt, ob das Blut schon so langsam beginnt, zu übersäuern. So kann man sich das vorstellen, wenn der pH-Wert in die falsche Richtung geht. Das kann manchmal ein Zeichen dafür sein, dass eben das Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist, dass der Flüssigkeitshaushalt nicht mehr ausgeglichen werden kann durch das, was bisher geleistet wurde. Das ist aber definitiv nicht eine Untersuchung, die jetzt bei jedem Verdacht auf Magen-Darm-Infekt beim Kinderarzt routinemäßig durchgeführt wird. Also das definitiv ein Aspekt. Und wie du schon angedeutet hast, also definitiv nicht immer muss man irgendwie eine Stuhlprobe untersuchen. Das ist wirklich immer nur dann der Fall, wenn jemand sehr krank oder sehr lange schon krank ist, ohne dass es besser wird und man wissen möchte, wieso das so ist. Oder wenn es andere, Anzeichen gibt, dass man da nochmal nachforschen sollte. Solche Anzeichen können zum Beispiel mal sein, dass im Durchfall zum Beispiel auch Blut mit drin ist, dann würde man schon definitiv nochmal nach einem Erreger Ausschau halten. Alle erinnern sich an die Schreckenszeiten von EHEC zum Beispiel. Das ist eine Sorte eines Durchfallerregers gewesen, der typischerweise auch blutige Durchfälle verursacht. Dem ist man dann irgendwann auf die Schliche gekommen. Die verunreinigten Sprossen waren das noch damals, erinnere ich mich dran. Solche Ausbrüche kann es natürlich immer wieder geben. Wenn die Kinder sehr, sehr krank sind, sehr hohes Fieber haben oder sehr, sehr schlimme, starke Bauchschmerzen haben, kann man da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Und ich finde es immer auch nochmal so ein Aspekt, den man nochmal leicht gesondert betrachten soll. Wenn man jetzt so aus dem Ausland kommt, von einer Reise zurückkommt und dann kurze Zeit später dann so ein knackiger Magen-Darm-Infekt entsteht, dann kann es manchmal sinnvoll sein, auch da nochmal nach dem Erreger zu gucken, da eben im Ausland doch nochmal andere Sachen eine Rolle spielen können, die wir hier bei uns typischerweise eigentlich nicht haben. Gerade so aus dem Formkreis der Darmparasiten gibt es da so ein paar Sachen, die man dann vielleicht gesonderter untersuchen kann. Also wäre auch für mich nochmal so ein Hinweis, ich glaube, wenn ich ein Kind habe, das unmittelbar nach einer Reise einen ordentlichen Magen-Darm-Infekt hat, da würde ich vielleicht eher niederschwelliger zum Kinderarzt gehen, als wenn es jetzt wirklich nur eine Sache ist, die sich im Kindergarten verbreitet hat, wo man eigentlich schon weiß, dass es so ein typischer Virus ist, der grassiert.
Ja, und die Erreger, ich glaube, du hast vorhin schon kurz angesprochen, aber da gibt's ja etliche, die dafür verantwortlich sein können. Da gibt's Bakterien, wie zum Beispiel die Salmonellen oder auch dieses Escherichia coli, was du gerade genannt hast, mit diesem EHEC. Und eine ganze Latte an Viren, die eine Gastroenteritis hervorrufen kann. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht auf jede Familie oder jedes Virus da einzeln eingehen. Dass die Gemeinsamkeit, die alle haben, ist, dass sie eine Gastroenteritis hervorrufen können und dass einem ziemlich schlecht wird davon und man ordentlich Durchfall bekommt. Insofern sind, glaube ich, die Namen Norovirus, Adenovirus, Rotavirus mal genannt, aber müssen wir jetzt nicht im Näheren drauf eingehen. Außer auf die Rotaviren, die ja für das Kleinkind, für den Säugling eine besondere Bedeutung haben, weil sie laut ständiger Impfkommission STIKO, die mittlerweile seit Corona jeder kennt und in aller Munde ist, ja dagegen geimpft werden soll. Das ist eine Impfung, die ganz früh im Leben stattfindet, nämlich schon in den ersten Wochen. Bis zur 12. Lebenswoche soll diese erste Impfung durchgeführt werden. Und es ist eine Impfung gegen dieses Rotavirus, weil man weiß, dass speziell die kleinen, ganz kleinen Säuglinge, die ganz Jungen, da anteilsmäßig häufig davon ins Krankenhaus müssen. Und um diese schwere Erkrankung in manchen Fällen zu verhindern, gibt's eben diese Impfung dagegen.
Ja, ist ein super Hinweis, dass du da nochmal die Abbiegung zum Impfen machst. Nämlich interessanterweise der einzige richtige Magen-Darm-Infekt auslösende Erreger, gegen den man impft, aber ungeimpft weiß man, dass das eben der Erreger ist, der am häufigsten zu schweren, aber auch bis hin zu lebensbedrohlichen Magen-Darm-Infektionen im Säuglings- und Kleinkindalter führt und deswegen eine aus unserer Sicht völlig sinnvolle Impfung, die dort eingeführt worden ist und die merklich schon zu einem Rückgang dieser schweren Magen-Darm-Infektionen auch geführt hat. Wenn man sich jetzt fragt, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ist das überhaupt ein Magen-Darm-Infekt, was mein Kind hat, ist die Frage, gibt es noch andere Ursachen, die ähnliche Symptome auslösen können? Natürlich darf man nicht vergessen, dass fast jede Infektion, gerade bei kleineren Kindern, auch mal Durchfall machen kann. Gerade wenn die Kinder Fieber haben, kann Durchfall häufig auch eine Begleiterscheinung sein. Dann ist es aber meistens eben nicht so häufig, nicht so extrem, ohne das Problem zum Beispiel, dass man austrocknet, verschwindet meistens etwas schneller wieder, aber die Grenzen sind auch manchmal fließend, deswegen kann man es nicht immer hundertprozentig abgrenzen, also wenn man sich nicht sicher ist, da Kinderarzt, Kinderärztin zu Rate ziehen. Manchmal können es auch einfach mal so Unverträglichkeiten sein, wenn es dem Kind sonst blendend geht, aber es irgendwie, ja, weil das extrem viel Obst zum Beispiel gegessen hat, mal ein Durchfall entsteht, auch das ist dann eher punktuell mal ein Einzelfall, kann das auch damit gut erklärbar sein. Lebensmittelvergiftung kann auch mal dahinter stecken, haben wir auch mal drüber gesprochen, ist nochmal so eine Sache, die eben ja häufiger zum Beispiel auf Reisen passiert, wenn eher kontaminierte Sachen gegessen werden könnten. Klassiker ist so dieses vielleicht zu lang gestandene Hotelbuffet, an der dann doch sich mal dann im Tiramisu Mayo. Was verbirgt. Aber das muss nicht immer sein und was man auch bedenken muss, wenn eine gewisse Durchfallsymptomatik über doch relativ lange Zeit besteht, gerade wenn es länger als 2 Wochen bereits ist, können auch chronischere Erkrankungen dahinter stecken. Man sollte bei Kindern auch nicht vergessen, dass es auch so Sachen gibt wie zum Beispiel eine Zöliakie, also diese Glutenunverträglichkeit, Glutenallergie, das können auch mal zu Durchfall führen, aber kommt dann doch eher anders herüber. Also jeder, der schon mal ein Kind mit Magen-Darm hatte, weiß, dass das nicht so richtig zu vergleichen ist. Aber dennoch als sogenannte Differentialdiagnose kommt sowas in Frage.
Ich finde das echt schön, wie viel Folgen wir schon aufgenommen haben und wie viele Themen wir schon abgehandelt haben. Wir sprechen jetzt über Magen-Darm-Infektion und im Laufe dieser Folge kann man wirklich schon ein ganzes Repertoire nennen, wo man jetzt zum Beispiel auch darauf zurückgreifen kann, wenn man jetzt sagt, okay, Zöliakie, gibt es auch eine Folge. Obstipation, Verstopfung, gibt es auch eine Folge. Lebensmittelvergiftung, gibt es auch eine Folge. Fieber, gibt es auch eine Folge. Also wirklich, ich finde das echt gerade fällt mir gerade sehr positiv auf. Ja,
ich finde das sehr schön, wie du auf unsere Schultern klopfst. Ja. Aber noch sind wir noch nicht abgeliefert zu Ende zu diesem Thema. Deswegen
Nur kurzes Selbst. Also jetzt kommt ohnehin nur noch Cola und Salzstangen, oder? Was die Oma gesagt hat. Und dann wird alles wieder gut.
Ganz so einfach ist es nicht. Gerade Cola, da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Salzstangen, ja, finde ich gar nicht so schlecht, aber Cola, Aber dann können wir ja den Bogen schlagen in Richtung Therapie. Wie sollte man das behandeln? Und das hängt natürlich immer stark davon ab, wie schwer die Symptomatik ist. Also wenn man ein Kind hat, was gut isst, was gut trinkt, was klar vielleicht irgendwie 4-5 Mal am Tag einen Durchfall absetzt, aber ansonsten keine Probleme hat, was nicht in den Seilen hängt, auch noch aktiv ist und spielt, da muss man gar nicht mal so viel tun. Also da kann man so ein bisschen unterstützen, da kann man vielleicht auch drüber nachdenken, so Richtung Ernährung auf ein paar Sachen zu achten, damit es vielleicht ein bisschen in die Gänge wiederkommt, aber da würde ich, glaube ich, mich nicht so ganz verrückt machen. Wenn das ein bisschen kräftiger ist, wenn das Kind schon etwas mehr darunter zu leiden hat, dann kommen schon eben diese Klassiker, die ihr vielleicht auch alle kennt. Du hast jetzt von den Salzstangen schon mal gesprochen. Cola, wie kommt man jetzt auf solche Sachen? Cola ist natürlich für Kinder nie eine gute Idee. Es enthält viel Koffein, es enthält sehr, sehr viel Zucker, also richtige Riesenmengen von Zucker. Deswegen aus meiner Sicht nicht wirklich ideal. Der Sinn war, dass man dem Kind zum Beispiel ein bisschen Glucose zuführt, wenn es nicht isst und nicht trinkt. Das kann man aber besser machen, indem man zum Beispiel einen Tee macht, den man in gewissermaßen schon süßt, aber nicht wie eine Cola. Also in so einen Tee, da kann man mal 1-2 Teelöffel Zucker mit reintun, aber in so einem Glas Cola, da sind ja multiple Berge an Zuckerwürfeln drin. Und wenn man sehr, sehr viel Zucker mit dem Darm hat, auch Zucker bindet Flüssigkeit und ist aus meiner Sicht deswegen nicht wirklich geeignet, um den Durchfall auszuhebeln. Bei den Salzstangen ist es ein bisschen anders. Da ist die Stange selber ja relativ wenig nahrhaft, ist einfach nur so neutrales Mehlprodukt und eben diese neutralen, stärkehaltigen Lebensmittel sind eigentlich relativ gut. Also weißer Reis, Kartoffeln, Kartoffelpüree, Toastbrot oder eben die Salzstangen. Mit Salz dabei, weil Salz enthält ja auch Natrium, was zum Beispiel verloren geht über den Durchfall. Das ist also ein Aspekt, der schon die Salzstangen zu einem relativ praktikablen Ding macht. Viele Kinder knabbern da schon ganz gerne dran. Ich kann mich auch an eigene Kindeszeiten erinnern, wo ich das nicht schlecht fand, dass ich Salzstangen bekommen habe, wenn man mal einen Magen-Darm-Infekt hatte. Das ist also auch ganz gut. Wenn es um die Frage geht, was geht noch an so herzhaften Sachen? Gemüsebrühe ist auch eine ganz gute Idee, kann man anbieten oder so eine Gemüsesuppe mit eher leichteren Sachen drin. Aber da sollte man dann zum Beispiel vermeiden, blähende Gemüsesorten mit reinzutun, denn alles, was bläht, ist bei einem Magen-Darm-Infekt auch nicht besonders toll. Gerade wenn die Darmgase gegen die entzündeten Darmschleimhäute drücken, ist das auch unangenehm, kann die Bauchschmerzen verschlimmern. Also sollte man wirklich von Kohl, von Zwiebeln, aber auch von anderen Speisen, die sehr viel Fett enthalten, die sehr stark gebraten oder gewürzt sind oder sogar scharf sind, absehen, auch irgendwelche Berge an Süßigkeiten, sollte man vermeiden, auch wenn man seinen Kindern was Gutes tun möchte. Eine Schonkost ist wirklich gut bei einem Magen-Darm-Infekt. Jeder, der mal auf Reisen war und das auch schon mal auf Reisen erlebt hat und dann Abhilfe durch blanken weißen Reis erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Also das ist schon etwas, was wirklich ganz gut hilft. Und ich vergesse nie, wie ich auf einer Reise, wirklich das einzige Mal, wo ich wirklich krank war, dann wirklich fast geheilt worden bin durch eine Gemüsebrühe mit einfach nur Buchstabennudeln drin. Danach ging es mir wirklich 1000-mal besser.
Naja. Wichtiger als das Essen ist sicherlich die Flüssigkeit. Wenn ein Kind mal 1-2 Tage nichts isst, ist das zu verkraften. Wenn in der Zeit keine Flüssigkeit reingeht, ist das zu wenig. Und deshalb muss man auch schon als Eltern, bevor es zum Arzt geht oder bevor es in die Klinik geht, einfach gucken, dass man diese Flüssigkeit ersetzt und in das Kind reinbekommt. Und was nicht klappt oder was selten klappen wird, ist, dass man dem Kind ein Glas Wasser oder sonst irgendwas vorsetzt und sagt, trink das aus und in einer Stunde kriegst du das nächste Glas. Weil wenn das Kind dann sich plötzlich da ein ganzes Glas runterkippt, dann wird das wahrscheinlich genauso schnell, wie es runtergegangen ist, wieder hochkommen und wird nur zu weiterem Flüssigkeitsverlust beitragen. Das ist also kontraproduktiv und stattdessen muss man gerade bei kleinen Kindern wirklich sehr geduldig und auch sehr aufopfernd sich daneben hinsetzen, am besten mit einem kleinen Löffel und dem Kind minutenweise, also wirklich mit einer Pause von 1-2 Minuten dazwischen, so einen Kaffeelöffel voll mit Flüssigkeit, gesüßter Tee, wie du gesagt hast, ist super oder ähnliches, da versuchen, das Kind damit da irgendwie den Flüssigkeitshaushalt wieder herzustellen oder wieder gerade zu rücken. Das ist so die Vorstufe einer oder die Ausprägung einer milden Magen-Darm-Infektion, wo man noch selbst gut Hand anlegen kann, wenn es schon etwas gröber wird. Es gibt auch fertige Elektrolytlösungen in der Apotheke zu bekommen, so kleine Pulverchen in kleinen Tüten, die man in einer gewissen Flüssigkeitsmenge auflösen sollte und dann dem Kind verabreicht. Wenn das Kind einen dieser Beutel pro Tag schafft, ist es gut. Wenn es drei sind, ist es noch besser, weil mehr Flüssigkeit ersetzt werden kann. Auch das kann man löffelweise dann dazu führen. Das ist so, ja, das, was man zu Hause selbst schafft. Wenn das Kind jetzt so viel erbricht oder immer wieder erbricht, dass wirklich kein Schluck, kein Löffelchen da drin bleibt und das über einen kritischen Zeitraum, der von Kind zu Kind und von Alter zu Alter unterschiedlich ist, dann muss man einfach den Kinderarzt und manchmal eben auch das Krankenhaus aufsuchen, damit dort mit anderen Mitteln die Flüssigkeit zugeführt wird. Und da gibt es auch relativ klare Empfehlungen, wie man da beginnt, wo, je nach Austrocknungszustand, sodass einem da hoffentlich dann geholfen wird.
Ja, ich fand jetzt nochmal sehr wichtig den Hinweis, dass man wirklich mit kleinen Mengen manchmal arbeiten muss. Also ich habe so Sachen auch selber erlebt in der Notaufnahme, wo ein Kind saß, was ja nach dem Erbrechen wieder total Durst hatte, weil es wirklich der Körper nach Flüssigkeit schrie und dann die Familie die Trinkflasche in die Hand gedrückt hat und das Kind wirklich die fast auf Ex getrunken hat und danach natürlich wieder schwallartig erbrochen hat, 5 Minuten später. Das sind natürlich Kombinationen, das funktioniert natürlich dann nur begrenzt und ist fürs Kind natürlich sehr anstrengend. Da muss man sich manchmal dann auch rantasten und dadurch kann man ja auch rausfinden, wie schwergradig das ist. Also wenn man sieht, ja, so halbe Tassen, das funktioniert oder ein paar Löffelchen und dann paar Minuten Pause und dann wieder ein paar und so kann man das Kind so über die Runden bringen. Ja, dann kann das ein Indiz dafür sein, dass man das doch zu Hause irgendwie geregelt kriegt und eben das Kind nicht in die Klinik nachts schleifen muss oder tagsüber zum Kinderarzt. Wenn es aber so ist, dass gerade diese ganz kleinen Mengen schon nicht toleriert werden, kleine Schlücke schon wieder erbrochen werden oder wenige Happen von einem Essen wieder zu schlimmen Bauchschmerzen und sofortigen Rennen zur Toilette und Durchfall führt, dann kann das schon problematisch sein. Nein. Beim Essen haben wir, glaube ich, noch nicht genannt, dass eine gewisse Nahrungskarenz auch mal okay ist. Ne? Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Habe ich auch schon oft erlebt, dass Eltern dann versucht haben, relativ forciert da die Nahrung reinzubekommen in das Kind. Da ist es aus meiner Sicht, wenn die Trinkmenge noch adäquat ist, völlig okay, wenn man mal dann auch einen halben Tag oder auch mal zur Not einen ganzen Tag nicht so viele feste Sachen zu sich nimmt. Das Wichtige ist dann, wie gesagt, dass eben nicht diese Austrocknungszeichen auftreten, die ich eben genannt habe, sondern dass die der Flüssigkeitszustand adäquat ist. Gerade bei den Kindern, die zum Beispiel sehr viel erbrechen, die tolerieren dann häufig dann eben nur noch das Flüssige und nicht mehr das Feste. Und da muss man es wirklich nicht übers Knie brechen. Nur wenn es wirklich sehr, sehr lange ist, dass man da keine festen Sachen in das Kind reinbekommen kann. Also sprich, wenn das so mehr als 24 Stunden sind, wo gar nichts toleriert wird, dann sollte man natürlich auch einmal das Kind definitiv untersuchen lassen.
Ja, und wenn es dann doch ins Krankenhaus geht, dann darf man nicht überrascht sein, wenn der Arzt vielleicht mit einer ganz verwegenen Idee um die Ecke kommt, nämlich nicht dem Kind sofort die Vene zu punktieren und dann intravenösen Zugang reinzubasteln und die Infusion aufzudrehen, sondern wenn der sagt, okay, das Kind, in das so mit den üblichen Mitteln keine Flüssigkeit mehr reinzukriegen ist, dem legen wir jetzt eine Magensonde und versuchen darüber die Flüssigkeit zu ersetzen. Das hat man in großen Studien rausgefunden, ist das bei einem gewissen Grad an Magen-Darm-Infektion, ist das das bessere Vorgehen und das mildere Vorgehen natürlich auch. Man hat weniger Risiko für Komplikationen, die die IV-Anlage des Zugangs angehen. Es kann nicht zu so einer Venenentzündung kommen oder zu oftmaligen Fehlpunktionen, sondern die Flüssigkeit wird über einen kleinen Schlauch, der meistens durch die Nase in die Speiseröhre und schlussendlich in den Magen gelegt wird, wird die Flüssigkeit in auch wieder behutsamer Menge und nicht zu dolle, dann dem Kind verabreicht. Und das ist natürlich einerseits schonender, andererseits auch für den Magen-Darm-Trakt auch die bessere Variante, als wenn man die Flüssigkeit direkt ins Blut gibt und dort das Ganze dann stattfindet, die Rehydrierung. Also da nicht überrascht sein, das gab es früher in der Form nicht, vor einigen Jahren. Da hat noch jedes Kind einfach einen IV-Zugang bekommen und darüber die Flüssigkeit. Nichtsdestotrotz kann das aber natürlich auch notwendig werden, gerade wenn die Kinder auch bei einer Anlage der Magensonde oder wenn dann über die Magensonde Flüssigkeit gegeben wird, ständig erbrechen, das ist dann natürlich auch nicht das Richtige, aber gerade bei Magen-Darm-Infektionen, die jetzt hauptsächlich sich über Durchfall äußert, ist das ein ganz probates Mittel, wo gut die ausreichende Menge an Flüssigkeit auch gegeben werden kann.
Ja, viele empfinden so eine Magensonde als sehr invasiv, aber man muss sagen, grundsätzlich Infektionsrisiko zum Beispiel ist durch einen venösen Zugang höher. Also man darf nicht vergessen, dass so einliegende Fremdkörper, gerade wenn sie in die Vene, in die Blutbahn gehen, auch gewisse ja Risiken haben. Die sind natürlich nicht sehr hoch und man sieht solche Infektionen eher seltener. Aber dennoch ist sowas nie komplett risikofrei. Und demgegenüber sieht so eine Magensonde immer erstmal dramatisch aus, wird aber von erfahrenen Krankenschwestern und erfahrenen Ärzten relativ unkompliziert gelegt. Also das ist wirklich eine Sache, die in den allermeisten Fällen relativ schnell über die Bühne zu bringen ist und ja, dadurch, dass es so viele Studien gibt, schon sehr überzeugend ist in die Richtung, dass man ja den Kindern doch damit was sehr Gutes tut, indem man sie ja schonender gesund macht, schneller wieder gesund macht, auf einem natürlicheren Weg wieder gesund macht. Aber vollkommen richtig, es gibt zum einen, sagen wir mal, ja, bestimmt Ärzte und Kliniken, die noch schwören auf den intravenösen Weg. Da gibt es sicherlich Unterschiede in verschiedenen Stilen, wie in der Klinik zum Beispiel gearbeitet wird oder bei dem Arzt. Das ist natürlich, es gibt diese ganz relativ klaren Empfehlungen. Dennoch ist es auch so, ich kann mir auch Situationen vorstellen, wo man sowas auch zum Beispiel, ja, wenn das Kind zum Beispiel alt genug ist, auch zum Beispiel kommunizieren kann auf vernünftigen Wege, dass man dem Kind das auch erklärt, dass zum Beispiel eine Magensonde vielleicht in dem Fall angebrachter ist. Auf der anderen Seite vielleicht jemand, der mal negative Erfahrungen mit einer Magensonde gesammelt hat aus anderen Gründen. Wenn der mir das so kommuniziert, dann kann ich mir auch vorstellen, dennoch den eher altmodischeren Weg über einen Venenzugang zu wählen. Also ich finde, man muss da flexibel sein und das nicht komplett in Stein gemeißelt zu sehen, aber man sollte definitiv mit den Eltern und wenn die Patienten dafür auch alt genug sind, mit dem Patienten kommunizieren, dass es schon das Indiz dahingehend gibt, dass die ja sogenannte Rehydratation über eine Magensonde dann doch der bessere Weg eigentlich ist.
Ja, und ähnlich sieht's aus mit allen weiteren Maßnahmen, wie man so einer Magen-Darm-Infektion beikommen kann oder wie man die verbessern oder verkürzen kann. Das ist im Grunde genommen so ein Abwiegen zwischen Nutzen und Risiko. Und auch was die anderen Medikamente beispielsweise angeht, die in Frage kämen, da gibt's einige, und da geht's vor allem um die Medikamente gegen die Übelkeit und gegen Erbrechen, die zwar wirksam sind, wo man weiß, okay, dadurch ist zum Beispiel, wird die Anzahl des Erbrechens herabgesetzt und das wird verbessert. Aber so ein Medikament hat natürlich auch Nebenwirkungen und Risiken. Und aufgrund dessen ist dann zum Beispiel so ein Medikament, wie es Ondansetron ist, nicht empfohlen bei einer Magen-Darm-Infektion, weil man gesehen hat, dass die Risiken einfach zu gravierend sind im Vergleich zum Nutzen, der daraus sich ergeben kann. So ein bisschen anders sieht es aus, zum Beispiel mit Probiotika. Das sind ja Medikamente, die die Magen-Darm-Flora der Bakterien verbessern oder wieder anzüchten sozusagen. Die kann man durchaus einsetzen, wenn man das richtige Präparat wählt. Da hat man schon gesehen, dass die Durchfallshäufigkeit bzw. die Dauer des Durchfalls dadurch verringert werden kann. Ich komme jetzt nochmal zurück auf das Medikament gegen die Übelkeit. Hast du da Erfahrungen aus deiner Laufbahn, was die Wirksamkeit angeht? Schon, oder?
Ja, also ich denke, viele werden sich eher damit identifizieren können, glaube ich, wenn wir von Dimenhydrinat oder besser gesagt Womex sprechen, das kennen ja viele, was ja häufig dann zum Beispiel, wenn es jetzt nur Erbrechen ist, in Form von Zäpfchen gegeben werden kann. Es gibt aber auch so Dragees und intravenös kann man es natürlich auch benutzen. Ja, das sind die Erfahrungen unterschiedlich. Natürlich gibt es da Kinder, die da irgendwie profitiert haben von, aber ich habe auch Fälle erlebt oder viele Fälle erlebt, wo man das Gefühl hatte, eigentlich hat das jetzt nicht viel bewirkt, nicht viel gebracht. Gerade wenn auch noch Durchfall dabei ist, kommt das Zäpfchen häufig wieder rausgeschossen. Wenn Erbrechen dabei ist, kann man die Dragees meistens wieder vergessen. Häufig sind die Kinder, die vielleicht dann zu viel Durchfall haben, zu klein, um Dragees wieder rumzunehmen. Und ich habe schon einige Male gesehen, dass gerade durch falsche Anwendung des Medikaments das nicht so toll war. Also Womex ist schon auch nebenwirkungsbehaftet, dahingegen vor allem, dass es sehr müde macht und schläfrig Und wenn man dann zu viele Womex-Zäpfchen gibt, wenn man zu viele Dragees gibt, und ich habe es mal erlebt, dass ein wirklich sehr kleines Kind ein Erwachsenen-Zäpfchen bekommen hat, mit einer sehr, sehr hohen Dosis, ich glaube 4 oder 5-mal so hoch wie das Kinderzäpfchen, dass das Kind wirklich kaum noch erweckbar war, also wirklich dann neurologische Probleme hatte, zum Glück alles rückläufig, aber schon einer Art und Weise sehr kritisch dann auf jeden Fall ins Krankenhaus musste und überwacht werden musste, nicht wegen des Durchfalls, sondern wegen der Nebenwirkungen dieses Medikaments, dass ich denke, dass man damit nicht so leichtfertig umgehen sollte. Ich weiß, und so kann ich mich auch zurückerinnern an mein erstes Jahr als junger Assistent, dass schon ein gewisser Druck auch besteht, was zu verschreiben. Ja. Weil halt auch eben von Seiten der Eltern gesagt wird, ja, jetzt müssen wir aber irgendwas sofort tun, damit es besser wird, und dass man dann relativ schnell mal eben zu solchen Präparaten wie Womex greift. Aber wie gesagt, eben die Wirksamkeit davon durch Studien jetzt nicht so pralle ist und eben das Risikoprofil auch nicht besonders günstig ist, dass man damit so um sich werfen sollte. Natürlich gibt es Indikationen, wo sowas auch mal im Krankenhaus benutzt wird als Medikament, aber das wird wirklich dann vorsichtig abgewägt und wirklich nur dann getan, wenn es nicht anders geht. Und besser ist es, dass ein Kind dann doch regelmäßig zwischen dem Erbrechen ausreichend Flüssigkeit zugefüttert bekommt von den Eltern, wenn es auch nur löffelweise ist, als dass es durch Womex den ganzen Tag nur schläft und dann nicht mehr erbricht. Also da muss man dann schon wirklich vorsichtig sein, wenn man solche Sachen anwenden möchte.
Dann gibt es noch ein Medikament namens Racicadutril, das verhindert das oder das schränkt ein, dass weitere Flüssigkeit über den Darm verloren wird. Das wiederum kann schon eingesetzt werden. Das ist bei mir auch schon Jahre her, dass ich das mal eingesetzt habe. Da gab es bei uns in der Klinik eine große Studie, wo das untersucht worden ist, ob das hilfreich ist. Das ist auch eine der Studien, die dazu beigetragen hat, dass das wohlwollend gesehen wird. Verkürzt im Endeffekt so ein bisschen die Dauer des Durchfalls, aber stellt das auch nicht von einem Moment auf den anderen ab. Insofern ist das auch nicht die Zauberlösung. Die gibt's einfach nicht. Und was auch keine Lösung ist und wo auch hoffentlich kaum ein Kinderarzt auf die Idee kommt, ist Antibiotika zu geben. Das ist auch bei so einer Magen-Darm-Geschichte kann das durchaus nochmal das Ganze erschweren, nochmal schlimmer machen. Antibiotika, wissen wir, sind ohnehin für den Magen-Darm-Trakt jetzt nicht das Allerbeste, auch wenn der da zu dem Zeitpunkt in Ordnung ist, und wenn der aber angegriffen ist und ohnehin durch so eine Virusinfektion schon angegriffen ist und alles Mögliche, dann macht es das erst recht noch schlimmer. Anders natürlich, wenn es sich um eine bakterielle Infektion handelt, die bewiesen ist, wo man weiß, okay, das und das Bakterium ist Ursache für die oder Auslöser dieses Magen-Darm-Infektes, dann braucht man natürlich Antibiotika, aber das entscheidet dann auch der Arzt.
Genau, ja, da gibt es eben diese seltenen Sachen wie Clostridien zum Beispiel als Erreger, wenn die auftreten, die werden natürlich antibiotisch behandelt. Ja, das ist bei den allermeisten Magen-Darm-Infektionen eben nicht so. Und da sollte man sich gar nicht mal wundern, wenn eben ein der Kinderarzt oder die Kinderärztin mit leeren Händen wieder nach Hause schickt und nur mit gut gemeinten Ratschlägen. Denn so ist das eben, du hast es auch schon anfangs gesagt, das sind mitunter die Symptome, die ja am schwersten zu behandeln sind, die man aber auch, wenn es möglich ist, gut ausgleichen kann. Und gerade eben, was du gesagt hast, nochmal diese Medikamente, die Sekret, das Sekret zum Beispiel verringern, das sind ja dann Studien, die zeigen, dass man dann vielleicht einen halben Tag oder einen Tag schneller wieder entlassen werden kann aus dem Krankenhaus. Das sind aber keine Studien, die sagen, ja, das verschreibe ich jetzt jemandem, der zu Hause ist, und dadurch geht das Kind am nächsten Tag wieder zur Schule. Ja. Also das ist auch kein Weg, den man jetzt irgendwie leichtfertig und schnell einschlagen sollte und von dem man sich irgendwelche Wunder erhoffen sollte. Und ich persönlich würde denken, für mein Kind, glaube ich, wäre ich eigentlich zufrieden, wenn man darauf verzichten kann. Auch wenn es einen halben Tag länger dauert, dann ist auch okay. Aber wenn die Studien nur zeigen, dass es etwas schneller geht und jetzt keine Wunderheilung davon eintritt, dann kann man aus meiner Sicht da gut, glaube ich, drauf verzichten.
Mhm. Einen ganz wichtigen Punkt hast du jetzt gerade noch angesprochen, die Schule. Das fragen sich sicher auch viele Eltern. Wann kann ich mein Kind denn wieder in die Schule schicken oder in den Kindergarten? Ist jetzt nicht mehr krank, ist wieder fit, fühlt sich gut, hat nur noch ein bisschen Durchfall, kann ich es wieder dahin geben? Nein, das wird ganz klar nicht empfohlen. Also man sollte 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen, nach dem letzten Durchfall, kann man das Kind wieder in die Einrichtung abgeben, schicken sozusagen, aber nicht vorher. Also nicht mit, ja, jetzt hat es nur noch zweimal am Tag Durchfall, jetzt kann es ja wieder in den Kindergarten gehen. Das kann wirklich ganz üble Folgen haben, nicht nur übel riechende Folgen, sondern auch ganz üble Folgen für die gesamte Einrichtung. Diese Viren sind unglaublich ansteckend. Es reichen da bei den Noroviren zum Beispiel 10 Viruspartikel, damit sich ein Mensch ansteckt mit dieser Erkrankung. Da kann man sich vorstellen, was bei so einem Durchfall alles möglich ist, gerade wenn es um kleine Kinder geht. Also da im Sinne der Einrichtung, im Sinne der anderen Kinder und auch von einem selbst, man will natürlich auch selbst nicht, dass andere Kinder da frühzeitig wieder in den Kindergarten oder in die Schule gehen und dann das eigene Kind anstecken. Da ist ganz wichtig, sich daran zu halten und wirklich zu gucken, dass die Erkrankung auskuriert ist und dass da auch nichts Ansteckendes mehr abgegeben werden kann.
Ja, super Hinweis, vor allem jetzt auch nochmal im Hinblick auf den Rest der Familie. Auch da kann man mit absoluter, maximaler Vorsicht lieber rangehen, anstatt leichtfertig, denn dann liegt, wie anfangs schon mal gesagt, gerne mal die ganze Familie flach. Ich habe auch schon nicht selten zu Familien gesagt, in der Notaufnahme jetzt für 2 Tage lang ist der Stuhlgang ihres Kindes wie Atommüll zu behandeln, mit schönen Fernhalten davon, nicht anfassen, wenn sie es möglich haben, vielleicht auch dann die Handschuhe tragen beim Windeln wechseln, wenn zum Beispiel kleinere Kinder sind, die noch Windeln tragen, oder auch bei wirklich, wenn jetzt man weiß, oh, da gehen Noroviren durch den Kindergarten und eins der Kinder bei einem zu Hause ist betroffen, dann auch zum Beispiel besondere Hygiene an der Toilette auch, also dass man da regelmäßig mit Desinfektionstüchern, die relativ aggressiv daran gehen, den Klodeckel wieder sauber machen und die Toilette sauber machen, mehr als man das sonst vielleicht tun würde über das normale Maß hinaus. Das kann den ein oder anderen in der Familie davor bewahren, selber sich anzustecken. Das geht nicht immer und das war jetzt mit dem Atommüll auch nur ein Scherz, also man soll nicht übertreiben und damit Atemschutzmasken rumlaufen, aber dennoch da das etwas größere Maß an Vorsicht, das lohnt sich definitiv.
Ja, auf jeden Fall. Guter Hinweis.
Ja, aber ich denke mal, dass wir das jetzt ganz gut umfahren haben. Ich denke, wir könnten noch eine zweite Stunde, denn wir reden schon fast eine Stunde über das Thema, dranhängen, weil wir jetzt, sagen wir mal, viele Aspekte gestriffen sind. Gerade wenn man jetzt nochmal differenzieren würde unter den einzelnen Erregern, gibt es da auch nochmal Möglichkeiten, dass man sagt, diese Symptome können hierauf oder darauf hinweisen. Aber das geht aus meiner Sicht jetzt etwas zu weit. Wir wollten hier an der Stelle den umfassenden Überblick ermöglichen und ich glaube, das haben wir mit dieser Folge auch ganz gut getan, oder?
Jawohl, vollkommen deiner Meinung.
Wenn jetzt zum Beispiel eure Kinder mit dem Thema flach liegen oder ihr es von früher kennt oder in Zukunft euch erwartet und seid gefasst, wenn eure Kinder in Kindergarten und Schule gehen, es wird so sein, oder wenn jemand von euch in Einrichtungen arbeitet wie Krankenhäusern oder im Altenheim, da ist es kaum vermeidbar, dass man sich dort mal ansteckt, wird diese Folge von Relevanz sein. Wenn ihr andere Leute kennt, denen das vielleicht gerade jetzt aktuell weiterhelfen könnte, definitiv würden wir uns freuen, wenn ihr die Folge weiterleitet, so wie auch unseren gesamten Podcast. Das wäre ein sehr, sehr guter Hinweis. Was wir schon länger nicht erwähnt haben, ist, dass wir auch Flyer und Plakate haben zu unserem Podcast. Also wenn ihr mal in eurem Kindergarten, in eurer Kita, Schule irgendwo mal was aufhängen wollt oder ein paar Flyer auslegen oder verteilen wollt oder wenn ihr Kinderärzte seid, die hier zuhören für den Wartebereich, dann freuen wir uns natürlich. Meldet euch bei uns über info@handfußmund.de. Wir schicken euch natürlich kostenfrei diese Flyer sehr, sehr gerne zu und freuen uns dann riesig darüber, dass ihr uns weiterhelft, besser gehört zu werden, bei mehr Leuten anzukommen und damit Kindergesundheit grundsätzlich hier, zumindest im deutschsprachigen Raum oder in anderen Ländern, wo man uns zuhört, zu verbessern. Schaut auch gerne mal bei uns auf Social Media vorbei, vor allem bei Instagram, da sind wir schon hier und da auch mal aktiv und da kriegt ihr was mit und wenn ihr nochmal Feedback da lassen wollt, jeglicher Art, auch dann könnt ihr euch bei uns melden. Ansonsten bleibt gesund, steckt euch nicht an und
wascht euch die Hände.
Wascht euch die Hände und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen.